Radio 1, nur für Erwachsene.
Shake your body. Ja, wir tanzen hier durchs Bikini Studio 1. Fehlt Ihnen das auch so ein bisschen, das Tanzen? Am besten laut die Kopfhörer aufdrehen und die Party ins Wohnzimmer holen. Wer diese Sendung zum ersten Mal hören sollte, jeden ersten Freitag im Monat streifen wir durch Berlins Barszene, analysieren Cocktailgeschichte, beleuchten hier und da das Tresenwesen und frönen der kultivierten Barkultur. Zurzeit nicht ganz so einfach für viele Gastronomen. Vielleicht haben Sie ja auch eher Lust auf einen gepflegten Rum oder Gin zum Feierabend auf der Couch und es fehlt Ihnen noch die passende, spannende Barlektüre. Da habe ich nämlich genau das Richtige für Sie, nämlich einen kulinarischen Kriminalroman aus der Feder eines sehr vielbeschäftigten, vielseitigen, talentierten Schriftstellers. Seit knapp einem Jahr versuche ich ihn einzufangen. Heute hat es endlich geklappt, wenn auch nur erstmal per Leitung und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen, Carsten Sebastian Henn. Hallo!
Hallo Mirjam, grüß dich. Ich freue mich auch sehr, dass es jetzt geklappt hat.
Carsten, endlich kommen wir zueinander. Du sitzt gerade in Hürth im Wohnzimmer. Genau. Wovon halten wir dich denn gerade ab? Vom Schreiben?
Tatsächlich. Ich sitze schon wieder am nächsten Buch. Ich habe ein Weinbuch in der Planung. Ich habe letztes Jahr Spitzenwinzer besucht auf der Suche nach dem perfekten, großen, trockenen Riesling. Ich habe bei denen im Weinberg mitgeholfen, beim Ausbrechen, beim Rebenbinden, beim Rebschnitt, um so dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und das muss ich jetzt in den nächsten Wochen abgeben. Aber ich bin ganz froh, weil jetzt kann ich mit dir quatschen und einen Rum dazu trinken. Das finde ich eigentlich viel schöner.
Ah, sehr gut. Du hast ja ein Glas Rum gegönnt. Welchen?
Ja.
Hast du eine Lieblingssorte?
Ich habe tatsächlich passenderweise, weil wir über Rum oder Ehre reden, einen jamaikanischen Rum genommen von Hampton Estate, den achtjährigen in der Normalstärke. Es gibt ja mit 60%, das wäre jetzt ein bisschen viel gewesen.
Ich weiß,
das
ist jetzt, da brennt dir die Wimper weg. Ich weiß, die haben die alte Destille wieder aufleben lassen. Ich habe die mal kennengelernt auf dem Rumfest hier in Berlin. Warst du da auch schon mal?
Nee, bin ich noch nie gewesen.
Oh, dann lade ich dich hiermit ein zum nächsten. Im Oktober ist das immer, jetzt manchmal schon ein bisschen früher. Dirk Becker ist der sozusagen der Rumbotschafter, der dieses Festival nach Berlin geholt hat. Erst gab es ja nur eins in Miami und ich glaube in London und jetzt gibt es eben eins auch in Berlin. Und das ist inzwischen weltweit zum größten avanciert. Also ich hoffe, du kommst da mit deinen Büchern und allem, was du wir müssen erstmal ein bisschen was über dich erfahren. Denn du bist ja deines Zeichens mehrfach ausgezeichneter Bestseller-Autor und passionierter Kulinariker durch und durch. Erzähl uns mal ein paar Sätze zu dir. Eigentlich gebürtiger Jecke aus Kölle, ne?
Ja, tatsächlich. Ja, und als gebürtiger Kölner lebe auch immer noch in Köln und bin mit Karneval groß geworden. Habe irgendwann meine Liebe zum Wein gefunden und zwar tatsächlich durch die Schule. Also ich hatte in der 11. Stufe einen Chemieaufbaukurs. Unser Lehrer hat uns die alkoholische Gärung beigebracht. Also wirklich
wie die alkoholische Gärung. Ist ja wie wirklich? Bei die Feuerzangenbowle. Die alkoholische Gärung und Gärung.
Genau, ja, nur einen winzigen Schluck. Genau. Und wir sind dann an die A gefahren, weil die direkt vor der Haustür ist und haben eine Wanderung gemacht über den Rotweinwanderweg, total schön. Und dann war die erste Weinprobe meines Lebens der damaligen Staatsweinbaudomäne. Und hier haben meine ganzen Mitschülerinnen und Mitschüler sich den Wein echt einfach da runtergekippt haben. Also dachten, wie cool ist das denn, Schulunterricht und wir dürfen Alkohol trinken.
Ja.
War ich unglaublich geflasht, weil ich dachte, wieso riecht das eine nach Leder und das andere nach Holunder? Wie kann denn das sein? Und ich merkte plötzlich, dass ich eine Nase habe, mit der ich doch einiges erschnüffeln kann. Und ich war super fasziniert. Das war so ein richtiger Aha-Effekt. Und kurze Zeit später, als ich dann meinen Führerschein hatte und ich hatte einen VW Käfer, wenn ich meiner Oma abgekauft habe, bin ich in die Weinberge gefahren
ich hatte
und
auch
zu Winzern. Ja, es ist so ein tolles Auto, es schlucht so schön.
Meiner hatte auch noch keine, noch nicht mal Gurte und keine Kopfstützen und er war so ein Modell, also der war schon ein Oldtimer sozusagen, noch mit so Schlafaugen und Schiebedach.
Ach,
und
toll.
Und dieses Rattern, ja, aber dann irgendwann, als es Winter wurde, merkte man, man will doch ein anderes
Blech. Ja, ist doch sehr dünn, das Blech, genau.
Ja,
mit dem bin ich dann halt in die Weinberge, hab auch im Käfer gepennt und wenn draußen irgendwo stand Weinkönigin, bin ich reingerannt. Meist war das aber die Weinkönigin von vor 30 Jahren, aber es hat einfach total Spaß gemacht.
Also du bist eigentlich der Hobby-Weinkönig sozusagen. Und
ja, und dann ging es halt weiter, dass ich gesagt habe, aber ich will das jetzt genau wissen und habe Weinbau studiert in Australien und so kam dann eins zum anderen.
So, mal eben in Australien ein paar Weinseminare belegt und die haben ja auch nun wieder eine ganz andere Art von Trauben. Dann habe ich gelesen, bist du Chefredakteur eines Weinmagazins namens Vinum.
Ja.
Und beim Gomio, beim Weinguide, auch tätig. Also
da war ich früher, genau, das steht, glaube ich, irgendwo noch, bei Wikipedia steht das noch falsch. Das war früher der Gomio Weinguide, dann war es der Vinum Weinguide und den habe ich als Chefredakteur betreut. Genau. Ja.
Und du hast 2009 die Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft gegründet und kelterst seitdem gemeinsam mit einigen Winzern streng limitierte Spitzenweine. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ja, jedes Jahr irgendwas Verrücktes. Ich habe gerade mir überlegt, was ich nächstes Jahr machen möchte. Und zum Beispiel haben wir einen Wein, das kann man vielleicht am besten erklären, der ist in 200% neuem Holz. Also normalerweise legt man einen sehr, sehr guten Wein in Barrique-Fass, was erstmalig benutzt wird, damit man so diese Toastungs- und Röstnoten in den Wein bekommt. Und wenn man jetzt denkt, man hat einen Wein, der unglaubliche Power hat, kann man den erstmal in ein neues Fass legen. Und wenn er so die ersten Aromen rausgezogen hat, nimmt man ihn raus und legt ihn nochmal in ein neues Fass. Jetzt könnte man denken, der Wein ist unfassbar holzig. Das ist wie, als würde man mit einer Holzlatte erschlagen werden. Aber tatsächlich ist es halt ist es ein Plus an Röstaromen. Und wenn man mit dem Holz spielt, also amerikanisches Wasser eher Kokosaromen, französisches eher so ein bisschen Vanille, dann kann man halt einen wahnsinnig komplexen Wein mit einem tollen Gerüst machen. Das macht aber eigentlich keiner. Und ich habe gesagt, komm, das probiere ich aus. Jedes Jahr gibt es so eine verrückte Idee. Und dann suche ich mir den perfekten Winzer dazu und sage, komm, wir machen 1000 Flaschen. Ich kaufe dir alles ab. Das Risiko ist immer nur bei mir. Und dann machen wir das.
Und du hast auch sogar 2010 mit Freunden deinen eigenen Weinberg, einen Steilstweinberg an der Mosel in St. Aldegrund, den du selbst bewirtschaftet hast mit alten Riesling-Creme, uralten Riesling. Ja. Also schaffst du das denn alles noch oder stimmt das? Ist das Vergangenheit? Nein.
Das ist tatsächlich Vergangenheit. Das war auch, wir waren so blauäugig. Also wir haben die Weinberge uns im Winter angeguckt, was eine dumme Idee ist. Also wenn irgendjemand vorhat, Weinberge zu kaufen, nicht im Winter. Also früher war das mal eine gute Idee, weil man konnte im Winter sehen, wo der Schnee als erstes schmilzt. Man wusste, okay, das sind die wärmsten Tage. Aber heutzutage ist das Thema eher, hat ein Weinberg genug Wasserversorgung oder wird es vielleicht zu heiß? Wir haben im Winter gekauft und die haben uns schöne Lagen gezeigt, die auch eher flacher waren. Und wir haben gesagt, nein, wenn wir uns schon Weinberge kaufen, dann wollen wir die steilsten Dinger haben mit alten Steinmauern in einem Weinberg. Da muss man durch den Wald kraxeln, um da hinzukommen. Und haben den dann tatsächlich über mehrere Jahre lang bewirtschaftet, alles auch händisch gemacht, weil man mit Maschinen gar nicht da hochkommt. Es ist wirklich eine Steilstlage, also die Steigerungsform ich wusste das vorher gar nicht, es ist eine Steigerungsform zur Steillage. Um die Ecke ist der Bremer Kalmont, der als steilster Weinberg Europas gilt. Bei uns ist es nicht viel weniger steil. Naja, und dann haben wir halt da wirklich Lehrgeld bezahlt. Mal waren die Wildschweine durchgegangen, hatten alles weggefressen. Mal waren es die Vögel, weil alle anderen Winzer schon gelesen hatten. Und wir dachten, komm, wir warten noch ein bisschen. Und die Vögel haben sich umgeguckt und merkten, Mensch, guck, da hängt noch was.
Verstehe.
Fliegen wir mal dahin.
Ja, ja.
Und wir sind also demütig geworden. Und seit ein paar Jahren macht das jetzt ein Winzer für mich. Der macht es viel, viel besser. Der Wein ist besser.
War das Harry oder Sally?
Das war Sally, ja.
Deine beiden Katzen. Es sind orientalische Kurzhaarkatzen. Wunderschön. Ja. Und du hältst dir ja auch Hühner und Bienen, habe ich gelesen.
Das stimmt, ja.
Die sind aber noch da, ja? Dein ganzer Tierhaushalt.
Ja, die Hühner sind, die hat leider jetzt der Fuchs geholt. Und ich wollte mir jetzt, wenn es wieder wärmer wird, neuen Bestand holen. Er hat sich eins nach dem anderen geholt. Ich habe immer gedacht, wo kommt der durch? Aber der war echt geschickt.
Solange es nicht die Katzen waren. Du bist ja der beste Katzenkrauler der Welt. Wir wollen ja eigentlich noch einen letzten Satz zum Wein. Du hast eben gesagt, die Ahr fließt bei euch vor der Tür. Warst du denn in irgendeiner Form von dem Unglück auch betroffen oder Freunde von dir?
Ja, also viele, viele Freunde. Ja, also bei uns war auch, wir hatten auch den Keller vollgelaufen, mein Vater auch, aber wir sind noch ein bisschen von der A noch entfernt und also bei weitem nicht so dramatisch, wie es da war. Erbstadt ist um die Ecke, das hat man, glaube ich, auch häufig gesehen bei den Bildern der Flutkatastrophe, wo dann wirklich auch so eine Abbruchkante war, da wohnt meine Mutter. Bei der erfreulicherweise alles trocken geblieben ist. Und ja, die Winzer hat das super, super hart getroffen. Und es ist immer noch so, ich habe eben noch mit dem Bewohner des Ahrtals gesprochen, der sagt, ja, sie sind einfach müde jetzt, weil es so eine lange Zeit dauert, so viel Aufbauarbeit ist und so. Und Ja, es wird einfach noch lange dauern, bis das Tal wieder da ist, wo es früher mal war. Wir dürfen ihn nicht vergessen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also weiterhin Wein von der Ahr kaufen, auch hinfahren, Urlaub da machen, die freuen sich, wenn man kommt. Man muss da also jetzt nicht irgendwie Schlamm schippen, sondern die sind einfach froh, wenn jemand da ist und
vorbeikommt. Okay, du schreibst ja auch zum Beispiel über den Ahrtaler Koch und Meisterdetektiv Julius Eichendorff. Da gibt's auch zum Beispiel ein Hörbuch vertont von Jung von der Lippe. Und du hast so tolle Romane geschrieben, wie zum Beispiel Tod und Trüffel, der Piemont-Roman, auch mehrere Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Und überhaupt, deine kulinarischen Romane haben so tolle Titel wie Der letzte Whisky oder Die letzte Praline, dann wie gesagt, Tod und Trüffel habe ich schon gesagt, Grand Reserve, der letzte Champagner, sowas alles. Und jetzt eben auch in den letzten 2 Jahren Rum oder Ehre und davon noch der Gin des Lebens. Darüber wollen wir gleich reden, wie du vom Wein dann zu den harten Spirituosen übergeschwenkt bist.
Wenn du so sagst, klingt es komisch.
Ja, und bis dahin hören wir aber noch ein bisschen Musik. Du hast dir gewünscht Coffee featuring Buju Banton mit Pressure.
Ja, genau. Pressure, super Lied.
Okay, bis gleich. Coffee featuring Buju Banton mit Pressure, gewünscht von meinem Gast Carsten Henn, seines Zeichens Bestsellerautor und der König der kulinarischen Kriminalromane. Ich hoffe, du hörst mich jetzt ganz gut. Wir haben jetzt versucht.
Ich höre dich wunderbar.
Ja, jetzt haben wir dich nämlich über Telefon nochmal angerufen, weil die Internetleitung, es sind einfach zu viele Kollegen gerade im Internet unterwegs und deswegen verstehen wir dich jetzt ein bisschen besser. Wir haben eben schon mal das ein bisschen angerissen, worüber du so alles schreibst und hast schon zig Sachbücher und aber auch tolle Kriminalromane verfasst. Und du hast auch so einen Titel, mit dem du gewürdigt worden bist, dem Minister of Feasting, Boozing and All Other Forms of Culinary Enjoyment der Mikronation Ladonien. What? Wo kriegt man denn sowas?
Man kann sich da einfach für bewerben und ein Ministerium vorschlagen. Also es ist eine Mikronation, die eher ein Kunstprojekt ist. Und ich fand das einfach eine sehr, sehr schöne Idee, auch mal ein bisschen diesen Nationalismus auf den Arm zu nehmen. Und eigentlich ist das so an der südschwedischen Küste.
Da ich ist dachte, so das ist jetzt irgendwo in der Karibik. Nein, Südschweden, auch schön.
Es ist leider Südschweden, ja. Also kann ich jetzt auch super. Und da sind halt mehrere Kunstwerke aus Holz und irgendwann ist gesagt von so, das ist das Ladonien, das ist eine eigene Nation, es gibt eine Königin und es gibt ganz viele Ministerien. Wenn man Minister werden will, dann legt man eben vor, welches Ministerium, muss das begründen, warum man dafür kompetent ist. Und ich dachte ja, alle Formen des Genusses und des Besaufens, das passt zu mir und haben die mich akzeptiert.
Ja, aber du trinkst ja auch sehr vielseitig und du interessierst dich auch sehr vielseitig. Außerdem habe ich gelesen, du bist ausgebildeter Barista, also hast die Specialty Coffee Association davon überzeugt, dass du auch das kannst und renommierter Restaurantkritiker. Du kochst auch gerne, immer auf der Suche nach neuen Gaumenfreuden, also alles, was mit Genuss und Mord zusammenhängt, sind deine Leidenschaften. Leichen sind ja eher unappetitlich, finde ich. Oder liegen denn Tod und Essen so nah beieinander?
Ja, ich glaub tatsächlich schon, dass es eine enge Verbindung gibt. Wenn man sich den Leichenschmaus anguckt, nach der Beerdigung zusammenkommen und wieder was essen, bei uns eigentlich immer auch Mettbrötchen und Streuselkuchen, damit das Leben feiert.
Stimmt,
ne?
Stimmt.
Es müssen Metthappen sein.
Bei uns gab es Schnittchen und Gulaschsuppe oder Kuchen.
Gulaschsuppe ist auch super, genau. Die gibt es bei uns auch manchmal. Das ist dann aber schon die Edelvariante. Und also ich glaube, es balanciert sich super aus. Also deswegen finde ich immer, dass meinen Roman, da wird dann manchmal auch durchaus brutal gemordet, aber dann gibt es wieder lecker was zu essen, weißt du, und dann geht's wieder.
Und in der Eifel, glaube ich, da gibt es auch zum Leichenschmaus irgendwas mit Birne.
Genau, das ist die schwarze Tat, die schwarze Tochter. Ja, ja, genau.
Auch noch schwarz. Na, wie passend. Hauptsache nicht verbrannt. Aber ironischerweise werden ja auch meistens Dinge gegessen, die schon tot sind. Ne?
Genau, sollte man eher drauf achten. Ja.
Also, jetzt kommen wir mal zu deinem Roman Rum oder Ehre. Du bist unterwegs in Jamaika, also du führst uns ins karibische Paradies der Wurzel des Reggae auf die Insel des flüssigen Goldes nach Jamaika. Und dort ist aber nicht nur alles Sonnenschein, denn dort wird ein berühmter Brennmeister ermordet, einer berühmten Destille. Mehr will ich jetzt nicht verraten, aber vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze, ohne den Schluss zu verraten, worum geht's?
Ja, gerne. Also die Hauptfigur ist Martin Störtebeker. Aus Flensburg. Aber nicht verwandt mit dem berühmten Freibeuter. Ja. Der ist also schon über 70, verdient sein Geld eigentlich damit, dass er Piratengeburtstage macht. Und sein Bruder ist vor 20 Jahren verschollen. Der ist nach Jamaika gereist, weil er rausfinden wollte, wie die ihren unfassbar guten Rum produzieren, und ist verschollen, und jetzt macht er sich auf die Suche nach seinem Bruder, und direkt in der ersten Distillery, das ist Hampton, von denen ich heute auch einen Rum trinke, da wird direkt jemand ermordet, und er wird eben in ein Verbrechen hineingezogen oder in eine Verbrechensserie, die weit in der Vergangenheit zurückliegt. Und ob der Bruder noch lebt oder nicht, das verraten wir nicht, und was es damit auf sich hat, auch nicht.
Auf jeden Fall sehr unterhaltsam geschrieben und auch spannend, und ich bin dadurch letztes Jahr aufmerksam geworden durch zwei Romane von dir, nämlich auch noch Der Gin des Lebens, fand ich den Titel großartig. Den hast du ein Jahr vorher geschrieben, und ich habe gesehen, du hast auch die beiden Bücher deinen Eltern gewidmet.
Ja,
trank
das stimmt,
deine Mutter nur rum und dein Vater nur Gin? Oder?
meine Mutter, die trinkt gerne Wein, das auf jeden Fall. Ansonsten trinkt die auch alles. Also meine Mutter ist da sehr, sehr offen für alle kulinarischen Genüsse, offen, und der habe ich auch die Leidenschaft fürs Kochen.
Und fürs Fernsehen. Liebe Grüße hier von uns.
Ja, richtig. Aus.
Hat sie gut gemacht, ihren Sohn. Ja. Die Gene vererbt.
Das sage ich ihr.
Ja, ja.
Das hört sich.
Und Vater?
Vater ist auch ein Weintrinker und eher ein Whisky-Trinker. Also das ist so eher das Getränk seiner Wahl. Aber da es im Gin des Lebens eben auch um eine Vater-Sohn-Beziehung geht, dachte ich, ja gut, wem soll ich das Buch widmen? Natürlich muss ich es meinem Vater widmen, zu dem ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Und er hat sich auch echt drüber gefreut.
Ja, ich hoffe, Sie bleiben alle noch lange gesund. Und du hast auch vorhin ein schönes Zitat stehen von Alfred Hitchcock. Alle schlechten Eigenschaften entwickeln sich in der Familie. Das fängt mit Mord an, geht über Betrug und Trunksucht bis hin zum Rauchen. Sehr schön, ja? Das Beste zum Schluss? Nein, also, leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, von daher ganz kurz zusammengefasst, also Rum oder Ehre erschien im Dumont Verlag, 312 spannende Seiten, unterhaltsam geschrieben, und auch Der Gin des Lebens, ebenfalls im Dumont Verlag, auch eine Geschichte, und jedes Mal gibt es eine Leiche, also wenn Sie auch auf Kulinarik und Krimi stehen, dann ist Ihnen diese Lektüre gewiss. Davon dürfen wir nämlich auch zwei Exemplare jeweils verlosen. Vielen Dank an den Dumont Verlag. Und wir wollen aber die nicht einfach so raushauen, denn wir wollen natürlich eine Frage beantwortet wissen, nämlich welche, Carsten?
Ja, wo befindet sich die älteste Rumbrennerei der Welt?
Die älteste Rumdestille der Welt, Destillerie,
genau,
man googeln, und auch wenn man das Buch liest, würde man es vielleicht herausfinden. Ja. Also wenn Sie gerne in den Besitz eines solchen Buches kommen wollen, dann schreiben Sie mir eine Mail an barfly@radio1.de, und bitte vergessen Sie Ihre Adresse nicht und auch für welches Buch Sie sich interessieren. Rum oder Ehre, da geht's nach Jamaika, oder Der Gin des Lebens findet in Südengland in Plymouth statt. Und
perfekt ist die Age.
Ja. Vielen, vielen Dank, Carsten. Leider ist die Zeit schon wieder rum. Ich hoffe, wir sehen uns mal wirklich vielleicht beim Rumfest dann in diesem Jahr im Sommer.
Das würde mich sehr freuen. Das fände ich toll.
Also, in diesem Sinne, liebe Grüße nach Hirt an die beiden Katzen im Hintergrund und alle, die sich dich teilen müssen. Und einfach weiter so schreiben und uns beglücken. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Danke dir. Schönen Abend noch.
Ja, tschüss.